Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Was passiert mit unseren Retouren? Eine Menge von ihnen werden einfach zu Müll. Es kostet für Amazon und Co. oft mehr, sie wieder aufzubereiten und irgendwo zu lagern, als sie einfach wegzuwerfen. Die Bundesregierung will das ändern und wir schauen, ob ihre Pläne helfen. Außerdem der US-Präsident Trump, der wollte die App TikTok in den USA verbieten, weil er ihr Datenklau unterstellt. Aber Daten, die dann in China landen könnten, dann sagen jetzt Datenschützer, selbst wenn die Daten in den USA bleiben, bei uns sind sie auch nicht besonders sicher. Da gucken wir gleich mal drauf. Fangen wir an mit einer neuen Studie von Oxfam. Ständig neue Klamotten kaufen ist ökologisch betrachtet schlecht, weil dabei so viele Ressourcen verschwendet werden, und Billigfleisch einkaufen kommt auf der Liste der ökologischen Sünden nicht viel weiter hinten. Diese berechtigte Kritik kann den falschen Eindruck erwecken, als seien Menschen aus einfacheren Milieus und die Mittelschicht die größten Umweltfrevler. Aber das stimmt einfach nicht. Das hat schon vor geraumer Zeit das Bundesumweltamt klargestellt, als es den Naturverbrauch pro Bürger berechnet hatte. Gerade Menschen aus einfacheren Milieus, die sich nicht für besonders umweltbewusst hielten, die belasteten die Umwelt tatsächlich am wenigsten. Nun gibt es eine Studie von Oxfam, die ins gleiche Horn bläst. Und darüber habe ich vor der Sendung mit Ellen Ehmke von Oxfam geredet und sie gefragt: Das ist nun nicht ganz neu, dass die Reichsten die größten Umweltsünder sind. Was ist das Neue an den Ergebnissen der Oxfam-Untersuchung?
Das Ausmaß, in dem die Reichsten der Welt zur Erhitzung der Atmosphäre beigetragen haben, ist schockierend. Für über die Hälfte der CO2-Emissionen, die zwischen 1990 und 2015 in die Atmosphäre geblasen wurden, sind die Reichsten 10% alleine verantwortlich. Wenn sie so weitermachen wie bisher, reißen wir das 1,5-Grad-Ziel auch dann, wenn es gelänge, alle anderen Emissionen auf Null zu setzen. Unser Bericht ist daher ein Weckruf, die größten Verursacher besonders zur Verantwortung zu ziehen.
Reden wir über die Superreichen, Frau Ehmke, also die Learjet fliegen, oder wie kommt das zustande?
Die Reichsten müssen gar nicht Learjet fliegen. Es reicht, dass sie so viel fliegen. Denn rund 3/4 aller Emissionen durch den Flugverkehr entstehen durch die Flüge der reichsten 10% der Haushalte. Insgesamt ist das Verkehrswesen für rund 1/4 der weltweiten Emissionen verantwortlich und SUVs sind der zweitgrößte Emissionstreiber zwischen 2010 und 2018. Deswegen ist hier auch ein ganz zentraler Hebel, um die Emissionen zu senken.
Wenn Sie den Verbrauch von CO2 teurer machen, Frau Ehmke, zum Beispiel durch eine CO2-Steuer, dann macht das ja Fliegen, Heizen, jede Art von Energieverbrauch teurer. Das können natürlich Reiche locker wegstecken, andere aber eben nicht. Welche Politik wäre nach dem, was Sie vorgelegt haben, denn jetzt konsequent?
Wir brauchen eine Politik, die die Klimakrise und die Ungleichheitskrise zusammen bekämpft. Denn der CO2-Ausstoß der Reichsten geht letztlich auf unser aller Kosten und deswegen müssen wir dort ansetzen. Mit Steuern auf SUVs, auf häufiges Fliegen. Wir müssen die steuerlichen Begünstigungen von Kerosin und von Dienstwagen begrenzen und die Einnahmen dafür nutzen, dass die Infrastruktur für uns alle verbessert wird, klimaneutral gemacht wird, in der Wirtschaft, im Verkehr. Damit könnten wir einen Beitrag dazu leisten, dass Ungleichheit und Armut reduziert werden und auch Emissionen.
Entlasten Sie nicht in gewisser Weise die Mittelschicht? Anders gefragt, kann sich die breite Masse der Bevölkerung jetzt entspannt zurücklehnen?
Entspannt zurücklehnen kann sich in Sachen Klimakrise niemand. Unsere Studie zeigt, dass die Mittelschicht in einem geringeren Umfang zur Klimakrise beigetragen hat als bisher angenommen und dass die Reichsten für einen noch größeren Teil verantwortlich sind. Um die Krise zu stoppen und das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, sind wir jedoch alle gefordert. Jeder muss seinen Beitrag leisten, sonst verlieren am Ende alle.
Die reichsten 10% sind für mehr als die Hälfte der weltweiten Emissionen zuständig, sagt eine Studie von Oxfam. Und das war Ellen Ehmke von Oxfam. Wir bestellen immer mehr online. Vieles gefällt nicht, einiges passt nicht und dann ab zurück damit. Und dann muss es dort wieder gewaschen werden und aufbereitet werden. Im Idealfall, denn manchmal ist ein Fleck drauf, ein Faden gezogen und dann wird am Ende eine ganze Menge auch einfach weggeschmissen. Und da ist jetzt die Bundesregierung vorgeprescht mit einem Gesetz, das auch gerne als Lex Amazon bezeichnet wird. Die Bundesregierung will es Händlern so schwer wie möglich machen, zurückgeschickte Ware einfach zu vernichten. Was das bringt, das erklärt uns Viola Wohlgemuth von Greenpeace Deutschland. Guten Tag, Frau Wohlgemuth.
Hallo.
Frau Wohlgemuth, erstmal vorneweg gefragt. Wir wussten lange Zeit gar nicht, wie viele Retouren überhaupt im Müll landen. Es kursierten da schlimmste Zahlen. Jetzt hat kürzlich die Uni Bamberg erforscht. Es sind nur in Anführungszeichen etwa 4% der Retouren. Denn die Händler haben ja selber kein Interesse daran, Geld zu verbrennen. Also ist das jetzt viel Lärm um nichts?
Nee, den Zahn muss ich uns leider direkt ziehen. Diese Studie der Uni Bamberg basiert lediglich auf freiwilligen Angaben von einigen Händlerinnen. Das heißt, es ist leider nicht nachprüfbar und die großen Firmen, vor allem Marktführer Amazon, sind gar nicht dabei. Das heißt, wir müssen einfach von unseren Recherchen und auch von anderen Insidern in der Branche davon ausgehen, dass die Zahl leider viel, viel, viel höher liegt. Das bedeutet, andere Umfragen haben ergeben, dass bis zu 30% der Waren gar nicht mehr als normale A-Waren wieder direkt in den aktiven Handel gehen, sondern es ist nicht bekannt, was mit denen passiert. Und wir gehen beide davon aus, dass auch davon ein Großteil in die Vernichtung geht. Deswegen fordert dieses Gesetz, was wir ja auch als eingangs mit gefordert haben und durch unsere Recherchen bei Amazon einfach, wie viel Neuwaren hier vernichtet werden, also nicht nur Retouren, nochmal in die Präsenz, in die Öffentlichkeit gebracht haben, dass wir im ersten Schritt ein Transparenzgebot brauchen. Denn es muss überhaupt erstmal klar sein, verpflichtend klar gemacht werden, wie viel Waren am Ende nicht nur Retouren, sondern auch Überhänge, also einfach Überproduktion, einfach vernichtet wird, weil es ja noch legal ist in Deutschland.
Sie haben gesagt, Sie haben dieses Gesetz mitgefordert. Sind Sie jetzt zufrieden, wie es gekommen ist?
Ich freue mich sehr, dass es Eingang im Kreislaufwirtschaftsgesetz gefunden hat, in die Novellierung und dass es auch durch den Bundestag ist jetzt. Das Problem ist allerdings, es ist nur der allererste Schritt. Hier fordert die Bundesregierung ja genau wie wir auch ein Transparenzgebot. Es ist aber bisher nur eine sogenannte Verordnungsermächtigung. Das heißt, die Nagelprobe wird jetzt sein, in hoffentlich dieser Legislaturperiode noch, aus dieser Verordnungsermächtigung wirklich eine harte Verordnung zu machen. Das bedeutet also, es müsste sichergestellt werden, dass Händlerinnen in Deutschland verpflichtend die Übermengen, die Überhang an Ware auf zum Beispiel eine Online-Plattform hochladen müssen und wirklich Zeugnis ablegen müssen, wie viel Ware am Ende übrig bleibt. Denn nur wenn wir diese Zahlen wirklich haben, können wir uns die Dimension dieses Problems auch annehmen und dann wirkliche Reduktionsziele schaffen. Und der zweite Schritt, nämlich ein Vernichtungsverbot, wie ich es fordere, also halt einfach etwas, das wir uns in Zeiten der Klimakrise ja auch nicht mehr leisten können, das einfach nur, weil es legal ist, wir komplett neuwertige Waren mit allen Ressourcen, die dahinter stecken, vernichten, weil es halt günstiger ist. Manchmal ist es für Amazon einfach günstiger, einen Lagerplatz wieder frei zu haben, als so ein Produkt halt von links nach rechts zu schieben. Und dann wird auch ein komplett neuwertiges Produkt vernichtet. Das ist ja noch nicht angegangen worden. Bisher gibt es nur ein sogenanntes Obhutsgebot. Das besagt also, dass die Händler doch bitte darauf achten sollen, nichts wegzuschmeißen, nichts zu vernichten. Das ist natürlich nicht ansatzweise scharf genug. Sowas haben wir eigentlich schon seit den 70ern in dem Kreislaufwirtschaftsgesetz. Das heißt, Transparenz erster Schritt, aber dann muss ganz klar ein Vernichtungsverbot folgen.
Ein Vernichtungsverbot wäre natürlich ein starker Eingriff in die Freiheit von Unternehmen. Aber Sie sagten ja, so wie es kommt, im Moment ist es windelweich, denn es gibt ja auch keine Sanktionen, oder?
Genau, das ist der Punkt. Das müsste alles in dieser Verordnung erstmal geklärt werden. Und die muss dann vor allem auch umgesetzt werden von den Bundesländern vor Ort. Wenn wir uns um die Kommunen kümmern oder Kommunen angucken, sind die es ja, die dann wirklich vor Ort halt sich über die Warenströme des Abfalls oder im ja eigentlich also die Ressourcen, die dahinter stecken, einfach kümmern. Und hier sehen wir auch ein großes Problem. Es muss ja auch noch durch den Bundesrat das Ganze. Und wir haben jetzt schon gesehen, dass es eigentlich zu wenig Ressourcen, zu wenig Manpower gibt vor Ort in den Bundesländern, um das Ganze umzusetzen. Das heißt, wir stehen also hier wirklich erst am Anfang eines Systemwandels, den wir eigentlich brauchen. Wir müssen uns einfach vorstellen, dass hier komplett neuwertige Waren und Ressourcen vernichtet werden. Was wir fordern von Greenpeace ist nicht nur ein Vernichtungsverbot, sondern ähnlich wie wir es in Frankreich haben, für Lebensmittel schon seit mehreren Jahren, ein Andiengebot. Also wenn ich Überschuss produziert habe, muss ich den danach an karitative Einrichtungen verpflichtend abgeben, nachweislich, wo die dann weiter verhandelt werden oder verwendet werden, diese Produkte. Das kann auch mit einer Tonne Handys passieren, die da rumfliegen. Und ich rede jetzt hier wirklich von Massen, die hier überproduziert werden. Das ist aber auch das Kleidungsstück, das ist aber vielleicht auch das Duschgel. Und wenn ich das abgeben muss an eine zertifizierte Stelle, bräuchte finden eigentlich ein System ähnlich wie das duale System, das in ganz Deutschland vertreten ist. Und dann muss ich als Bauer einfach dafür bezahlen, wenn ich eine Überproduktion habe. Und erst dann, wenn es also finanziell wehtut für eine Firma, glauben wir, wird es ein Umdenken geben. Erst dann werden sie anfangen, anders zu produzieren. Also die Überproduktion muss eigentlich wehtun, die Übermassen.
Und das geht weit über das hinaus, was jetzt gerade der Bundestag beschlossen hat, wie mit Retouren umgegangen werden soll. Denn da gibt es nur eine Art Obhutspflicht, die schwer umzusetzen, im Moment auch noch nicht mit Sanktionen bewährt ist. Vielen Dank, Viola Wohlgemuth von Greenpeace. Der norwegische Staatsfonds, der gilt als größter Staatsfonds der Welt. Seine Erträge sorgen dafür, dass der norwegische Wohlfahrtsstaat über Generationen hinweg abgesichert ist. Das Geld, das in dem Fonds steckt, das stammt aus dem Verkauf von Öl und Gas. Nicht besonders grün. Und dann steckt der Fonds unter Obhut des norwegischen Staates das Geld auch noch oft in Aktien von Konzernen, die auch nicht besonders klimafreundlich sind. Die Norweger, die haben teilweise nachgebessert, aber eine ähnliche Kritik, die muss sich auch die Bundesregierung gefallen lassen. Bund und Länder investieren Geld, das sie gerade nicht brauchen, auch in Fonds. Und zwar auch in Anteile von Unternehmen, die weiterhin einen hohen CO2-Ausstoß haben. Fossil Fuel Berlin hat das mal genauer untersucht und gesagt, die Aktiendepots der öffentlichen Hand, die sind zu heiß. Genauer gesagt, fiebrig. Brigitte Scholtes.
13,2 Milliarden Euro haben der Bund und 7 Bundesländer in Aktiendepots investiert. In Depots, die zum einen die Pflegeversicherung finanzieren sollen, als andererseits auch Pensionsansprüche etwa von Beamten, Richtern und Soldaten. Sie sind damit an 1700 börsennotierten Unternehmen beteiligt. Doch nicht alle dieser Firmen agieren klimafreundlich. Das hat die Initiative Fossil Free untersuchen lassen und das Ergebnis ist wenig erfreulich, sagt Matthias von Gemmingen von Fossil Free Berlin.
Alle Aktiendepots sind überhitzt, viele sind fiebrig. Die Unternehmen, die in diesen Aktiendepots enthalten sind, viele von ihnen haben einen so großen Treibhausgasausstoß, dass damit ein 1,75-Grad-Szenario nicht eingehalten werden kann, wie es ja auch von der Bundesregierung und dem Bundestag im Rahmen des Pariser Klimaabkommens beschlossen wurde.
Stichtag für die Untersuchung war der 31.12.2018. Ergebnis: Die so gesteckten Grenzen seien um 10-35% überschritten worden. Wenn also die Unternehmen in staatlichen Aktiendepots ihren bisherigen Kurs von Wachstum und Treibhausgasausstoß weiterhielten und alle anderen Unternehmen weltweit ebenso wirtschafteten, dann würde sich die Erde schon bis zum Jahr 2050 um 4,0 Grad aufheizen. Zum 30. Mai 2020 seien etwa noch Aktien von Total, Eni, Vinci, Linde und BASF enthalten gewesen, die emissionsintensive Fracking- bzw. Erdölgeschäfte betrieben. Dabei wäre ein Umsteuern auch aus finanziellen Gründen dringend geboten, erklärt Claudia Kempfert, Energieexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Denn die Gelder, die in fossile Unternehmen angelegt seien, drohten zu entwerten, wenn Klimaschutz umgesetzt werde.
Man sieht es im Moment ja auch bei Öl oder allen fossilen Energien, die Entwertung, die auf den globalen Finanzmärkten stattfindet. Diese Entwertung dann in den Bilanzen bedeutet, dass diese drohende Carbon Bubble zu platzen droht und wir dann eine Finanzkrise haben, ähnlich wie 2009, wo man dann helfen muss und diese ganzen toxischen Papiere, also die entwerteten Papiere in einer Art Carbon Bad Bank deponieren muss, auffangen muss, das ist wahnsinnig teuer.
Immerhin beginnt man auch in der Bundesregierung umzudenken. So verweist das Bundesfinanzministerium auf die Ausgabe grüner Anleihen, mit denen die Haushaltsfinanzierung nachhaltiger gestaltet werden solle. Doch auch bei den Investitionen müssten Bund und Länder umsteuern, fordert Thomas Küchenmeister, Geschäftsführer von Facing Finance. Die Nichtregierungsorganisation setzt sich für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Geld ein.
Allein das Klimaabkommen von Paris ist ja ein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag. Wenn man den ernst nimmt und den umsetzen will, dann darf man einfach nicht mehr in fossile Energie investieren. Aber das passiert ja leider noch. Und solange das so ist, läuft der Staat mit seiner Investitionspolitik eigentlich den eigenen Ansprüchen zuwider oder hinterher. Und das darf nicht sein.
Soweit der Beitrag zu fiebrigen Finanzen, in dem es darum geht, dass der Staat angeblich zu viel in klimaschädliche Unternehmen investiert. Wer immer Teenager zu Hause hat, der kennt diese App TikTok. Sie ist derzeit eine der beliebtesten Apps überhaupt Und sie präsentiert ihren Nutzern 20-minütige Videoschnipsel, vorwiegend von tanzenden Teenies oder welchen, die Musikschnipsel synchronisieren. Die App ist auch ökonomisch eine Goldgrube, das wertvollste Start-up der Welt, das nicht an der Börse ist. Donald Trump, der wollte die App noch bis gestern in den USA verbieten lassen, weil der Konzern, der dahinter steht, chinesisch ist und weil Trump angeblich Angst hat, dass die Daten an die chinesische Regierung abfließen. Jetzt sollen Oracle und Walmart sich mit einkaufen in die Firma und die Daten sollen in den USA verwaltet werden. Also das ist der Hintergrund. Der ist geopolitisch, da geht es auch um wirtschaftspolitische Macht. Was ist von dem Argument zu halten, Trump wolle die Daten der US-Nutzer vor China schützen? Da sagen Datenschützer in den USA, also hier in den USA sind sie doch genauso wenig geschützt. Jetzt werden sie den großen Datenkraken bei uns ja noch viel eher zugänglich. Heike Wipperfürth.
Die Möglichkeiten sind enorm. Laut einer Werbebroschüre überwacht die Datenanalyseplattform des US-Softwareunternehmens Oracle 700 Millionen Internetmitteilungen pro Tag. Die durch künstliche Intelligenz betriebene Plattform durchforstet Messageboards, Blogs und Videoportale in der ganzen Welt. So lassen sich der Gesundheitszustand oder die Kaufkraft ganz normaler Menschen feststellen. Diese Profile verkauft das Unternehmen, das seinen ersten Auftrag vom US-Geheimdienst CIA erhielt, nicht nur an Vermarkter, sondern auch an Polizei, Geheimdienst und Militär in den USA. Und nun kann das Unternehmen des Trump-Unterstützers Larry Ellison noch viel mächtiger werden. Denn der US-Präsident hat einem Deal zugestimmt, in dem Oracle für das Hosting aller US-Nutzerdaten und für die Sicherung des zugehörigen Computersystems der chinesischen Videoplattform TikTok zuständig werden könnte. Doch genau das ist das Problem. Denn während die Trump-Regierung der Firma hinter der meistgenutzten App der Welt Spionage für die Regierung in Peking vorwirft, macht der Trump-Deal Datenschützern große Sorgen. Denn nicht nur die chinesische Regierung könnte mit den Nutzerdaten etwas anfangen, auch US-Konzerne sind heiß darauf. Jeffrey Chester, Leiter des Centers for Digital Democracy, einer Verbraucherschutzorganisation in Washington, befürchtet, dass Oracle die Daten der 100 Millionen TikTok-User nicht nur speichern wird, sondern auch Zugriff auf sie haben könnte. Datenschützer wie wir verlangen, dass Oracle die TikTok-Daten nicht für eigene Zwecke verwenden darf. Aber ob die Trump-Regierung Schutzmaßnahmen dieser Art erlässt, ist eine offene Frage. Ausgerechnet ein TikTok-Mitarbeiter, Michael Beckerman, forderte schon vor einem Jahr im US-Fernsehsender Fox News, endlich ein bundesweites Datenschutzgesetz einzuführen, um Amerikaner vor Datensammlern wie Oracle zu schützen. Mit einer solchen verbraucherfreundlichen Rechtsprechung würden auch Unternehmen vor der Willkür der US-Regierung geschützt, sagt Jennifer King vom Stanford Center for Internet and Society, das sich für digitalen Verbraucherschutz einsetzt. Wir haben keine Richtlinien und wir fragen uns, warum wir der Regierung erlauben, einseitige Entscheidungen zu treffen und ein Unternehmen zu zerstören, nur weil, naja, wir wissen es nicht. Aus meiner Perspektive gab es nicht genug Beweise, dass TikTok wirklich so eine große nationale Sicherheitsbedrohung ist, wie sie immer behauptet haben. Die Trump-Regierung ist anderer Meinung. Sie warf der Plattform vor, die nationale Sicherheit zu bedrohen. Noch am Freitag drohte Trump, er werde TikTok in den USA verbieten, wenn das Geschäft nicht mehrheitlich an ein US-Unternehmen verkauft wird. Für Jennifer King ist bei solch einer Ansage allerdings Skepsis geboten. Unternehmen, die in den USA tätig sind, steht nichts im Wege, wenn sie so viele individuelle Daten wie möglich sammeln wollen. Es gibt kein Gesetz, das das Datenschutzrecht unserer Bürger schützt. Das ist ein viel größeres Problem als ein Einzelfall wie TikTok. Wir befinden uns im digitalen Wilden Westen. Dass die Trump-Regierung tatsächlich neue Datenschutzbestimmungen einführen würde, glaubt keiner. Doch der Machtpoker zwischen China und den USA geht weiter, sagt Patrick Chavanek, Ökonom bei Silvercrest Asset Management, einem Anlageberater in New York.
This is not
Das ist kein Problem, das mit TikTok anfängt oder aufhört. Die USA und China gehen auf Kollisionskurs. Andere Länder und Unternehmen sind in einer schwierigen Lage, weil sie sich vielleicht zwischen den beiden Großmächten entscheiden müssen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wer einen Verwandten pflegt, muss sich oft von seiner Arbeit freistellen lassen. Deshalb hat er Anspruch auf Pflegeunterstützungsgeld. Dazu der Verbrauchertipp von Klaus Deuse.
Ein akut eingetretener Pflegefall eines nahen Angehörigen stellt für berufstätige Familienmitglieder eine immense Herausforderung dar, sagt die Leiterin des Fachbereichs Pflegeversicherung und häusliche Krankenpflege bei der Krankenkasse DAK Gesundheit, Kerstin Klimke.
Bedarfsgerechte Pflege zu organisieren mit allem Drum und Dran ist parallel zur Erwerbstätigkeit kaum möglich.
Die Pflege vorerst selbst zu übernehmen oder sich um einen Platz in einem geeigneten Pflegeheim zu bemühen, dafür bleibt neben dem eigenen Job eigentlich keine Zeit. Für betroffene Angehörige von Pflegebedürftigen gibt es immerhin eine gesetzliche Möglichkeit der Entlastung.
Beschäftigte haben demnach das Recht, sich von der Arbeit freistellen zu lassen, um sich in einer akut auftretenden Pflegesituation um einen nahen Angehörigen und um seine Versorgung zu kümmern.
Wenn dieser Fall eintritt, sollte man den Arbeitgeber umgehend informieren. Der Arbeitgeber wiederum, betont Kerstin Klimke, kann die Freistellung nicht verweigern, muss aber dann den Lohn auch nicht fortzahlen. Für entgangenes Arbeitsentgelt während der Freistellung zahlen Pflegekassen einen Ausgleich. Dieses sogenannte Pflegeunterstützungsgeld muss bei der Pflegekasse des Bedürftigen, also der zu pflegenden Person, beantragt werden. Anspruch auf das Pflegeunterstützungsgeld besteht für 10 Tage. In Anbetracht der Corona-Pandemie ist dieser Anspruch auf 20 Tage verlängert worden, und zwar vorerst bis Ende Dezember.
Wichtig ist, dass zu dem Zeitpunkt, an dem der Antrag gestellt wird, beim Pflegebedürftigen der Pflegegrad noch nicht offiziell sein muss. Es reicht die Bestätigung vom Arzt oder der Ärztin, dass hier aller Wahrscheinlichkeit nach Pflegebedürftigkeit vorliegt.
Benötigt wird außerdem eine Entgeltbescheinigung des Arbeitgebers. Die Höhe des Pflegeunterstützungsgeldes beträgt zwischen 90% und 100% des Nettoarbeitsentgeltes. Je nachdem, ob Arbeitnehmer in den vergangenen 12 Monaten auch Einmalzahlungen erhalten haben. Allerdings gibt es eine Obergrenze, die zurzeit bei rund 110 Euro pro Tag liegt. Beantragt werden kann eine Freistellung unter anderem für Eltern, Großeltern, Kinder und Ehegatten, aber auch für Lebenspartner, Geschwister sowie für Adoptiv- und Pflegekinder. Oft jedoch bringt es die Pflegesituation mit sich, dass es nicht bei einer kurzzeitigen Freistellung bleiben kann. In solchen Fällen, sagt Kerstin Klimke, besteht die Möglichkeit, ein Darlehen in Anspruch zu nehmen, um Einkommensausfälle abzufedern.
Es gibt ein zinsloses Darlehen für den Fall, dass der Pflegeeinsatz längerfristig ist und sich ein Beschäftigter längerfristig vollständig oder teilweise freistellen lassen muss. Nach dem Pflegezeitgesetz kann das für bis zu 6 Monaten sein.
Unabhängig davon besteht nach dem Familienpflegezeitgesetz die Möglichkeit, sich für maximal 24 Monate freistellen zu lassen. Mit dem Darlehen, das zurückgezahlt werden muss, soll der ausgefallene Bruttolohn zum Teil ausgeglichen werden, wobei die Hälfte der Gehaltsdifferenz als monatliches Darlehen ausgezahlt wird. Nähere Informationen dazu findet man unter dem Stichwort Familienpflegezeit auf der Internetseite des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben www.bafza.de.
Und das war der Verbrauchertipp in Umwelt und Verbraucher mit Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.